Ja, hallo Mari. Danke, dass ich dich nochmal interviewen kann. Wir sind in Berlin hier, deinem Platz. Wir haben eben kurz über Berlin gesprochen. Du sagst, dass jetzt im Moment hier viel Offenheit ist für und viele Menschen, die spirituell suchen oder sich entwickeln. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben?
Es ist eine deutlich spürbare Veränderung in Berlin wahrzunehmen. Die Menschen öffnen sich, sie öffnen sich über Yoga, über Ernährungsformen, über Tai Chi, Qigong, natürlich auch über Workshops und Satsangs, Meditation. Das ist großartig. Und in den 20 Jahren, wo ich jetzt in dieser Stadt lebe, nie dagewesene Offenheit für diese wunderschönen geistigen Bereicherungen und Öffnungen in die Spiritualität zu beobachten.
Könntest du generell mal etwas sagen über die Zeitqualität jetzt? Ist eine Zeit, wo eben der Öffnung, der Erneuerung, auch dass Sachen, alte Strukturen ans Licht kommen, versteckte Sachen.
Ich glaube, was ich wahrnehme, ist, dass die Schwingung ansteigt. Es wird feiner, es wird lichtvoller. Wir verändern uns. Wir können die Dinge, die wir Schatten nennen, nicht mehr unter den Teppich kehren. Und so tun und uns so verhalten, als wäre das nicht da. Es kommt an die Oberfläche. Wir müssen uns den Momenten stellen, die uns herausfordern. Und wir müssen auch neu denken lernen, uns den Innovationen hingeben, nachhaltig denken, umweltbewusster werden. Und all das geschieht. Und Berlin ist gerade ein großartiger Schmelztiegel dafür. Auch ineinandergreifende Parts wie Wissenschaft und Spiritualität, Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie, alles greift ineinander und stellt sich dieser Innovation meines Eindrucks nach.
Mir fällt auch auf, dass hier das irgendwie eine junge Stadt ist. Ne? Also ich meine, ich sehe sehr viele junge Menschen, ne? Im Gegensatz zu anderen Städten oder Dörfern oder Gegenden, wo mehr im Straßenbild viel mehr die alten Menschen auffallen.
Es sind sehr viele junge Menschen da, vor allem natürlich in Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, sehr künstlerisch geprägte Menschen, diese neue Zeit in ihre Talente hineinweben. Es ist großartig zu betrachten. Die Stadt ist im Umbruch und nimmt mit in diese innere Offenheit und Freiheit. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch eine enorme Heilung innerhalb dieser Stadt stattfindet von der Vergangenheit, von der Geschichte Berlins. Durch diese aktive spirituelle Arbeit können auch diese alten Wunden heilen.
Was meinst du jetzt speziell damit? Die Trennung? Also die
Trennung, natürlich auch zwei Weltkriege als Hauptstadt erlebt zu haben. Berlin hat einfach eine kolossale Geschichte. Und das ist spürbar. Es spricht durch die Häuser, durch die Wände. Jedes Haus hat eine enorme Geschichte von Häuserkampf, von Menschen, die dort versteckt wurden oder Dinge erlebt haben, viel mehr als in ländlichen Bereichen oder in kleineren Städten.
Da werden junge Menschen, die also zu den Zeiten, zum Beispiel in den Weltkriegen noch gar nicht hier waren, gelebt haben, sind aber irgendwie trotzdem Teil davon.
Ich denke, durch diese spirituelle Öffnung entsteht durch jeden eine Art Reinigung und ein Geschenk auch für die Stadt, die dieses dankbar annimmt, diesen Wandel, dieses in die neue Zeit zu gehen.
Du hast eben Ernährung auch erwähnt. Du hast mir gesagt, du machst die erste Stufe von Lichtnahrung. Also vielleicht kannst du das mal beschreiben.
Das ist wunderschön, dass du mich darauf ansprichst. Und ja, es ist eine Möglichkeit, in unserem Potenzial uns von Licht oder Prana zu ernähren. Und diese Möglichkeit gibt es aus der Tradition in allen Kulturen, sowohl in China, in Japan, in der Schweiz, in Deutschland, in Indien natürlich. Alle Kulturen hatten immer wieder Menschen, die sich bereits in dieser Form ernähren konnten. Sehr viel wird auch im Dao dort hinterlegt. Das heißt, in der Lehre Bigu, was so viel bedeutet, wir essen kein Getreide mehr. Und Bigu ist diese chinesische Form der Lichtnahrung. Wir ernähren uns durch die göttliche Hinwendung, durch das, was überall als Licht vorhanden ist. Es gibt wunderschöne wissenschaftliche Berichte darüber, wie wir eigentlich über die Pflanzen das Licht aufnehmen.
Ja, wir waren bei der chinesischen Lichtnahrung.
Ja, es ist von den Chinesen diese Tradition des Bigu. Und das heißt, wir essen dieses Licht über unsere Sinnesorgane. Und dieses Licht ernährt uns. In Untersuchungen wird es bewiesen. Es gibt auch wunderschöne Berichte darüber, ein Filmdokument. Am Anfang war das Licht, was dieses Phänomen sehr deutlich beschreibt. Es ist großartig. Wir können das auch einfach als Kur anwenden und einmal unser System zu klären und zu reinigen, zu entlasten und auch der Erde zu helfen, dass wir nicht immer in dieser kompletten Konsumhaltung sind und uns mehr und mehr feinstofflich ernähren können und dadurch natürlich auch unabhängiger werden von den Ressourcen der Erde. Meine Vision geht dahin, diese Möglichkeit der Lichtnahrung ganz und gar zu machen und dann auch an Krisengebiete bringen zu können. An Menschen, die wirklich gerade nichts zu essen haben und hungern, und sie so zu bewahren vor den dramatischen Auswirkungen und ihr System umzustellen und Lichtnahrung. Man kann es als Energieübertragung bekommen. In den ersten Berichten, die an mich getragen wurden von Professor Dörr, der mir darüber erzählte, aus China, eine Gruppe, die er besucht hatte, heilte sich eine Frau, die komplett von Krebs erkrankt war, über die Lichtnahme. Und das hat mich sehr fasziniert, dass ich mich immer mehr mit diesem Thema beschäftigen wollte.
Ja, und die erste Stufe heißt, dass man nur Obst und Gemüse isst, ja, und normal trinkt.
Das ist die erste Stufe. Wir essen dann sehr kleine Portionen und verzichten auf alles Weitere wie Zucker, Brot, Eiweiße und Getreide.
Und das kann man einfach so anfangen oder ist da eine bestimmte, ich weiß nicht, Ritual oder Reinigung oder irgendwas nötig vorher?
Man kann das im Grunde einfach beginnen und sich darauf konzentrieren. Man kann auch Energieübertragung bekommen von Qigong-Meistern. Es gibt auch eine Pionierin auf dem Gebiet, die aber eine etwas andere Art hat, den Beginn zu offerieren. Die Yashuneen ist sehr bekannt. Ihr Buch habe ich vor Jahren mal gelesen, es war mir aber nicht so im Gedächtnis. Aber auch sie ist natürlich eine große Pionierin der Lichtnahrung und hat sehr viel geleistet auf diesem Weg. Ich glaube an den sanften Weg. Ich glaube, dass wir die Energie kosmisch beziehen können und uns nach und nach umstellen können. Und das ist eine unglaublich schöne Unabhängigkeit.
wie nimmt der Körper das Licht auf? Über die Haut oder über die Augen? Oder?
Ja, über die Haut, über die Augen sicherlich, auch über unser Hauptchakra, Scheidenchakra oder das Herzchakra. Es ist so, als wären uns Antennen gegeben, das Licht plötzlich in unser System führt. Und dieses Phänomen zeigt auch deutlich, dass wir eigentlich Energiewesen sind. Und es gibt wunderbare Menschen, die das Jahre praktizieren und sich auch Untersuchungen hingegeben haben, um dieses wirklich zu beleben, der Wissenschaft auch zu zeigen, dass es möglich ist.
Funktioniert das im Sommer, wenn mehr Licht ist und die Sonne länger scheint, besser? Oder muss man das sich mehr auf einer energetischen Weise vorstellen?
Es ist sicherlich einfacher, im Sommer damit zu beginnen. Zum einen haben wir längere Lichteinheiten am Tag, zum anderen ist es auch einfach wärmer. Unser Körper muss nicht so viel verbrennen. Wir sind ohnehin nicht so hungrig. Und der Winter, besonders hier in Berlin, mit minus 20 Grad mitunter, fordert uns natürlich ganz anders heraus. Die erste Stufe Pigeux antwortet dann immer noch, dass wir warme Gemüsesuppe essen können. Also etwas, was unser System langsam umstellt und wieder aufwärmt. Ich finde diesen sanften Weg sehr angenehm und wir spüren das, dass es funktioniert, wenn wir keinen Hunger mehr haben.
Und wenn man Hunger hat, soll man dann trotzdem was essen? Oder ich meine, eben halt die Sachen, Obst und Gemüse.
Ja,
ne?
Etwas Obst, ein Stückchen, einen Tee trinken. Wir werden erstaunt sein, wie gesättigt wir sein können. Von dem Licht, von dem Nichts.
Hast du das letzten Winter schon gemacht, oder?
Ich habe es schon einmal ausklingenden Winter zum Frühling hin gemacht und auch ein Jahr davor. Und mein Ziel ist, es wirklich noch mehr zu vertiefen, auch als Energieübertragung geben zu können, um auch andere Menschen dazu einzuladen, in diese Freiheit zu gehen, in diese Unabhängigkeit.
Ja, schön. Bietest du dazu auch praktisch Sessions an, oder?
Ja.
Das heißt, Menschen, die damit beginnen wollen, können zu dir kommen und ihr redet darüber,
ja.
Oder?
Mhm. Ja, und es ist eine enorme Heilung möglich von Krankheiten. Durch diese Reinigung zum Beispiel wird so erforscht, dass Tumorzellen sich nicht mehr ernähren können durch das Licht. Sie ernähren sich eher über saure Produkte, die wir zu uns nehmen. Und wir können uns damit auch heilen. Was für mich auch zusätzlich zur Reinigung und zur Ökologie ein enorm wunderbarer Aspekt ist.
Im letzten Interview hast du beschrieben den Raum, der sich für dich geöffnet hat, die Energie, die da fließt, die Liebe, die da ist. Wie gestalten sich darin Beziehungen oder Freundschaften? Wie haben die da drin Platz?
Auf wunderbare Weise. Ich empfinde nahezu alle Menschen, die zu mir kommen, als Freunde und fühle diese Liebe. Und natürlich habe ich besonders vertraute Personen um mich, die mich schon lange begleiten. Und das ist ein sehr schönes, warmes Gefühl. Ich denke, dass es eingebettet ist in diese große kosmische Liebe, jede Begegnung. Und ich empfinde alle Menschen als Freunde.
ganz unabhängig davon, ob es sich irgendwie stimmig anfühlt oder, ich meine, jeder Mensch hat eine andere Energie und es kann ja auch sein, dass es Energien gibt, die dich abschrecken oder abstoßen, wo einfach keine Resonanz ist.
Ja, oft ist es nur die Oberfläche. Darunter existiert etwas anderes und ich spüre dann auch unter dieser Oberfläche diese tiefe Sehnsucht nach Liebe. Und dieses Gefühl, nach Hause kommen zu wollen. Auch bei den Menschen, die an der Oberfläche vielleicht aufgeregt oder aggressiv sind oder verschlossen sind. Das ist nur eine äußerliche Vibration.
Steht hinter dem Wunsch, glücklich sein zu wollen, auch schon die Sehnsucht, nach Hause zu kommen?
Nach Hause verstanden als unendliches Zuhause?
Ja.
Ja. Ich glaube, solange wir in einem Körper sind, geht es darum, dieses unendliche Zuhause hier zu leben. Und damit zu inspirieren. Der irdische Raum ist nicht abgeschnitten von dem unendlichen Zuhause. Sondern das unendliche Zuhause möchte durch uns hier geschehen. Und wir sollten uns gegenseitig versuchen einzuladen, das zu leben. Und die Erde wirklich als kostbares Juwel zu sehen, als Geschenk hier sein zu dürfen. Und wieder wunderbare Liebe hier wachsen zu lassen, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen und zu beschenken. Ich glaube, dass das eine gewisse Aufgabe ist, warum wir in diesem Körper sind.
Dankbarkeit kann man ja nichts machen, aber man kann irgendwie offen dafür sein, ne?
Das Schönste ist, wenn wir die Dankbarkeit wirklich empfinden. Und vielleicht können wir etwas finden, was uns das dankbare Gefühl aus unserem Herzen hervorruft, herausströmen lässt.
Und es ist ganz egal, was das ist.
Ja. Natürlich ist es schön, wenn es lichterfüllte Dinge sind, die unserem System von Gemeinschaft und Verquickung, Vernetzung weiterhelfen. Ich glaube, dass diese Dinge die meiste Dankbarkeit erzeugen können. Einander zu helfen, so habe ich es erfahren in den Sitzungen. Der Himmel öffnete sich und schenkte uns. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es hat nichts mit persönlicher Idee oder Kraft zu tun. Es ist ein übergeordneter Raum, der sich präsentiert.
Ist den Menschen an sich so eine grundlegende Gutheit inne, wenn sie eben sie selber sind, sein können?
Davon gehe ich aus. Ich bin immer wieder überrascht, wie letztendlich friedvoll wir doch in diesem System leben können, in dem wir gerade sind und in dieser Zeit.
Was meinst du jetzt mit diesem System?
In diesem Gesellschaftssystem, in dieser Stadt, wo viele Kulturen aufeinander kommen, viele unterschiedlichen Interessen, viele Dringlichkeiten. Und wie wundervoll Menschen einander helfen, auch in den Institutionen wie Krankenhäuser, Feuerwehr. Das ist einfach großartig.
Hat formelle Meditation, also Augen zu und sich hinsetzen, vielleicht noch mit geradem Rücken oder so, macht das für dich noch Sinn?
Ja, ich liebe es, mich zu versenken auf alle möglichen Art und Weisen und oftmals wechsle ich auch die Systeme. um zu beobachten, wie ein bestimmtes System etwas versteht. Ich sehe mich dann so ein bisschen als Forscher mit meinem Geist und betrachte, welche Energien geschehen, welche sich erlösen, welche in den Raum kommen. Und manchmal liebe ich einfach dieses Japa, dieses Mantra, Perlen beten oder andere Gebete zu sprechen, die aus der Tradition, aus dem, was schon gesprochen wurde, aus diesem Raum Licht hervorruft und reinigt und verschönt und beglückt. Es ist sehr kraftvoll. Ich glaube an Meditation, weil sie unseren Geist still werden lässt und uns öffnet. Und alles andere nimmt wie einen großen Abstand von uns und wird ganz, ganz ruhig, ganz unwesentlich. Es verliert die scharfe Kontur, es verschwindet. Und unser Wesen bekommt Raum, kann wieder sein.
Die Probleme oder Probleme in Anführungsstrichen im Äußeren, die lösen sich viel leichter, wenn man nach innen schaut, ist meine Erfahrung.
Ja. Ich glaube, dass jedes Problem im Außen ein Problem, eine Blockade, eine Verstrickung im Inneren zu unterliegt. Und durch die Meditation können wir den Bereich im Inneren erreichen und Licht füllen und erlösen. Dieser entweicht dann, er löst sich aus unserem System, löst sich in ein Fluidum des Lichts auf. Und dann sind wir befreit davon. Und wir können weitergehen ohne diese Belastung.
Kannst du was über das dritte Auge sagen? Ist es dir bewusst oder meditierst du schon mal aufs dritte Auge oder ja?
Das dritte Auge ist mir sehr bewusst und auch dieses Sehen durch Zeit und Raum. Es ist eine besondere Möglichkeit für mich, in den Energiewelten hin und her zu schalten, so als würde ich Programme auswählen, um Aura zu lesen oder energetische Räume zu betrachten, Informationen, die geistige Wesen in diesen Räumen hinterlassen haben, abzurufen. Das kann sehr klärend sein, zu sehen mit dem dritten Auge. Und auch verliert diese Ebene an Bedeutung. Es eröffnen sich über das dritte Auge andere Ebenen, die diesen Raum durchdringen und alles ist gleichzeitig und wird transparent.
Ist die Möglichkeit für dich entstanden, wie sich der Raum aufgetan hat?
Ja. Das Sehen durch Zeit und Raum. Ich glaube nicht an die lineare Zeit, sondern an die Gleichzeitigkeit. Und es war mir dann möglich, dieses Wesen, was wir sind, in anderen Ebenen zu sehen oder auch in anderen Leben, wie wir das nennen. Und dadurch habe ich sehr viel gelernt und verstehen dürfen. Als das geschah, fiel ich oftmals in ein Fieber und sah mich dann, ich fühlte mich als ich und in einem ganz anderen Kostüm. Ich sah mich, ich würde es aus der linearen Betrachtung als mein letztes Leben bezeichnen, als jüdischer Junge in einem KZ. Und ich sah diese Sequenz, wie ich in einen Stacheldrahtzaun rannte, um mich dem Tod zu übergeben, um diesem Horror zu entkommen. Und sprach in Sprachen, die ich nie gelernt habe. Ich denke, das ist alles Arbeit des dritten Auges. Und natürlich muss ich jetzt nicht mehr in dieses Fieber fallen, um diese Dinge zu sehen. Es war ein gewisses Anfangsstadium. Es half mir, mich selbst zu verstehen, mich anzunehmen mit Bedrängnissen oder Ängsten, die in meiner Kindheit als Rudimente von diesen Erlebnissen noch da waren.
Und das hat sich alles aufgelöst?
Ja.
Kennst du eine Übung oder Meditation, um das dritte Auge zu aktivieren?
Ich denke, es ist gut, auch die unteren Chakren mitzunehmen. In den alten Lehren wird beschrieben, dass wir viel Kraft brauchen und gut geerdet sein sollen, wenn wir das dritte Auge bedienen und benutzen. Das heißt, für die Öffnung des dritten Auges ist es auch immer gut, eine gesamte Chakra-Meditation zu machen. Auch, dass die Energie fließt in diesem Hauptkanal.
Ja, wir waren beim dritten Auge. Was aber gut ist in Verbindung überhaupt mit den anderen Chakren.
Die unteren Chakren zu stärken und eine gute Erdung ist nötig, um das dritte Auge gut zu öffnen und damit trotzdem hier in diesem Raum bleiben zu können. Und gleichzeitig diesen Hauptkanal zu reinigen. Ich denke, dann wächst diese Kraft, dass wir sehen können, ganz allmählich heran, ganz natürlich. Yoga ist auch fantastisch. Oder einfach die Augen schließen und von innen das dritte Auge anschauen. Es gibt auch Kulturen, die haben über dem dritten Auge noch ein Auge. Auch das ist ein wunderbarer Punkt, den wir öffnen.
Seitdem ich bei Osho war, habe ich immer schon gerne mich so versenkt und mit den Augen zusammen, mit der Energie, mit der Aufmerksamkeit zu den Augen und die dann zusammen praktisch, wo das zusammenfließt zwischen beiden Augen und da ja, mit der Aufmerksamkeit hingespürt und ja eigentlich nach relativ kurzer Zeit wird da die Energie dann von alleine angezogen. Und ich habe das aber auch so gemerkt dann, dass es praktisch ein Sehen ist oder die Fähigkeit dadurch wächst zu sehen, was man eben sonst nicht sehen kann. Also zum Beispiel, wenn man Menschen begegnet, ob der einem Gutes will oder wenn einer was im Schilde führt oder genau im richtigen Moment das Richtige zu machen oder finden oder ja, das also mehr so in Bezug auf praktische Sachen. Also so ist es bei mir, so habe ich es erlebt. Ne?
Ja.
Und bei dir ist es, du sprichst mehr davon, dass es ein energetisches Öffnung dann dadurch passiert ist, oder?
Sowohl als auch. Ich erlebe es auch, dass ich sehr genau sehe, was jemand denkt oder möchte oder welche Struktur er gerade verfolgt. Und es wird einfach alles transparent. Wir durchschauen es dann mit dem dritten Auge und können auch so sehr bewusst auswählen, ob wir das beantworten möchten oder nicht.
Du bist hier an einem neuen Platz, in einer neuen Wohnung. Hast du die sehr leicht gefunden?
Ich habe durchaus ein Dreivierteljahr geschaut und dieses Dachgeschoss hier wurde gerade erst renoviert. Vielleicht brauchte es so lange, bis ich dann hier einziehen konnte. Ich fühlte mich hier hergerufen, als ob es auf mich wartete. Und es ging dann auch reibungslos, aber die Suche war durchaus da. Und, aber letztendlich ganz einfach über unsere wunderbaren Möglichkeiten, die wir nutzen können im Internet.
Fügen sich die Dinge im Alltag für dich leicht immer?
Ich bin permanent mit einem Informationsfluss verbunden, der mir beantwortet, wie sich etwas darstellt. Das macht es sehr einfach. Und manchmal gibt es noch Impulse, ob ich wirklich diesen großen kosmischen Empfehlungen folgen möchte. Diesen göttlichen Empfehlungen oder Seelenempfehlungen. Und wenn ich das tue, fühle ich mich jedes Mal beschenkt und belohnt. Manchmal erscheint mir dieser Rat auch nicht unbedingt logisch. Es ist eine andere Ebene. Aber das macht mir das Leben sehr, sehr viel einfacher.
Kommt dieser göttliche Rat zu dir als Impuls oder?
Als gesprochenes Wort, das im Inneren auftaucht. Wie eine Instanz, eine Stimme in mir, die sich als Unendlichkeit darstellt oder als Weisheit, als göttlicher Raum. Oft bekomme ich auch einfach Hinweise schon im Vorhinein, wie etwas sein wird. Und das ist sehr interessant und sehr verändert mein bisherigen oder davorigen Leben.
Ja, Menschen, die channeln, ne? Die fühlen sich als offener Kanal, durch das etwas fließen kann. Also ist das noch was anderes oder?
Ich denke, es ist das. Es ist Wesenhaftigkeit dabei. Es ist wie ein Raum der Unendlichkeit, ist ja auch gleichzeitig diese Energie.
Manche Menschen berichten, dass dieses Sehen, diese Öffnung, dass das was sehr Kühles hat, was sehr Unpersönliches. Wie ist es für dich?
Es ist unvorstellbare Liebe. aber oft nicht die Liebe, die wir als Mensch in unserer Vorstellung haben. Es ist Liebe ohne Anhaftung. Es ist nicht dieses Verhaftetsein in dieser Liebe, dass wir etwas halten wollen oder ängstlich sind und dadurch einen Zustand konservieren möchten. Sondern es ist etwas, was darüber hinausgeht. Es geht immer um Wachstum und Entwicklung und um Verwirklichung. Aber vollkommen in die Liebe. Vielleicht könnte man es auch als übergönnlich bezeichnen.
Also es ist immer auch Herz dabei, oder?
Ja, ja. Aber nicht anhaftendes Herz. Ähnlich wie die Tibeter das beschreiben. Ich kann es auch vielleicht einem persönlichen Erlebnis beschreiben. Ich saß an einem Abend in meiner Wohnung und wollte zu Abend essen. Dann hörte ich Botschaften und es ging darum, dass diese Stimme mir sagte, mit der ich hauptsächlich diese überpersönlichen Gespräche oder kosmischen Gespräche führe. Jetzt ist es bald an dem Zeitpunkt, wo deine Beziehung ein Ende findet. Und ich war sehr überrascht, in gewisser Weise, in anderer Weise nicht, und auch etwas aufgebracht. Und meine anhaftende Instanz wollte versuchen, sich zu wehren und sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte diese Beziehung fortsetzen. Und diese göttliche Stimme sagte mir, nein, es ist doch schön, du kannst einfach weiter wachsen und an eine neue Beziehung mit neuen Möglichkeiten führen. Das ist doch großartig. Und meine anhaftenden Emotionen brauchten lange, um da einzusteigen und mitzugehen. Und so kann es in uns Wellen oder auch sogar Konflikte. Ich denke, im Grunde genommen wissen und haben das alle Menschen. Das ist natürlich oft verschüttet oder unbewusst geworden. Wenn wir den Mut haben, dieser kosmischen oder göttlichen Führung zu folgen, es ist ein anderes und großartiges Lebensgefühl. Letztendlich fügt sich immer alles genau so, wie es dieser Beschreibung entspricht. Und es ist auch ein wunderbares Training, sich aus diesem Menschsein in einen größeren Zustand zu bewegen. Die Tibeter beschreiben es auch als Mitgefühl ohne Anhaftung. Wir können es auch als bedingungslose Liebe beschreiben. Oder dort herrscht einfach ein Bewusstsein, dass wir immer alle miteinander verbunden sind und nichts verlieren können. Es ist immer alles für uns da. Sehen wir aber den Verlust und gehen wir in diesen Moment des Schmerzes, in den Verlust hinein, werden wir das erleben. Sind wir aber bereit, mitzugehen, mit dieser Welle, mit diesem Flow, dieser Möglichkeit, die uns immer geschenkt wird, dann ist das auch nicht so schmerzhaft.
Kann man was dafür tun, die innere Stimme bewusster wahrzunehmen?
Ja, ich denke, es ist ein Training, auf unser Herz zu hören, auf unsere Seelensprachen zu hören, auf eine tiefe innere Empfindung. sich hineinzubegeben, auch gerade in der Meditation. Wir können uns Fragen stellen und uns versenken und wir werden diese Antworten finden. Vielleicht erscheinen sie zunächst als Farben, als Symbole und irgendwann als komplexe Aussagen und Botschaften. Unsere Intention wird uns dahin bringen. Ich denke, dass unser Geist höchst schöpferisch ist. Und wenn wir einen Wunsch haben, etwas erleben zu wollen, wenn wir uns öffnen möchten für eine bestimmte Fähigkeit, sollten wir es uns einfach innerlich sagen. Und es wird geschehen. Unser Geist wird die Wege dahin für uns finden und offenbaren und uns die Möglichkeit geben. Unser Geist erschafft permanent Energien, Räume, Strukturen, Gebilde. Wir sind hochkreative Wesen, ohne es oftmals zu bemerken.
Kommen auch schon mal Menschen zu dir, die wirklich tiefe Traumata erlebt haben? Also kannst du da auch helfen oder musst du die dann zu einem Therapeuten schicken?
Es hilft uns ungeheuerlich, wenn wir verstehen. Unser Geist möchte mitgenommen werden. Es ist ein kostbares Instrument. Und so können wir über das Verstehen, über den Geist Heilung für diese Traumata erfahren. Und dieser geistige Raum zeigt mir dann und sagt mir sehr deutlich, warum etwas entstanden ist. Und das lege ich da und versuche es zu durchleuchten, zu erklären. Das bringt große Heilung und Erleichterung. Und oft können die Menschen das in dem Moment dann auch loslassen. Und das kann gehen aus dem System. Die Anhaftung löst sich auf. Gleichzeitig kommen mit der Verbindung und mit den Worten auch Energien, die die Heilung kreieren.
Wie passiert die Heilung dann? Also durch das Verstehen, durch die Energie oder?
Beides zusammen, ja. Die Energie wirkt sehr nachhaltig, noch über Tage, Wochen und Monate. Und das Verstehen beruhigt uns. Wir müssen nicht mehr suchen. Wir müssen nicht mehr anklagen, uns nicht selbst anklagen. Wir kommen zur Ruhe. Wir können den geistigen Frieden kreieren.
Schon mal Kinder zu dir oder Eltern mit Kindern?
Ja,
oder?
Das gab es auch schon sehr oft. Es ist wunderschön, und diese Natürlichkeit zu erleben und die Offenheit der Kinder und natürlich auch die Wahrhaftigkeit. Ich beobachte auch, was für großartige Seelen gerade auf die Welt kommen. Das ist ein Geschenk.
Großartig in Bezug auf Bewusstsein, auf Individualität oder?
Großartig in Bezug auf Bewusstsein, auf Möglichkeiten, auf Verbindung in ganz andere geistige Räume. Es ist, als würden wir eine neue Spezies Mensch kreieren. Mit neuen Begabungen. Wir sprachen über das dritte Auge und über geistige Möglichkeiten. Für diese Kinder ist das ganz normal.
Hast du so Kinder erlebt im Bekanntenkreis oder
ja,
in der Familie?
Oder? Ja.
Wenn diese Kinder aber so mit den gesellschaftlichen Strukturen, mit Erziehung, mit Kindergarten, Schule in Berührung kommen, dann ist es oft nicht so einfach. Ne?
Ja, zum Glück natürlich auch besonders hier in Berlin gibt es großartige Ausbildungsstätten, die sich auch schon eingestellt haben für diese freie Erziehung und freie Ausbildung. Das ist einfach ein Geschenk für diese Kinder. Auch natürlich im Kontext zu sein mit anderen ähnlich Begabten.
Sind das dann freie Schulen oder Waldorfschulen?
Zum
oder?
Beispiel Montessori, Waldorfschulen, auch eine ganz unterschiedliche Art von Systemen, die einfach diese Normalität aufgebrochen haben, oft auch vielsprachig unterrichten, kreativ und neue Ausbildungen kreiert haben. Diese Kinder sind die Träger davon. Sie werden natürlich großartige Früchte bringen.
Wenn Kinder als Klienten zu dir kommen, wie bist du da mit denen? Weil das muss ja, sieht ja wahrscheinlich anders aus als wie mit Erwachsenen. Bist du mit denen dann ganz spielerisch? Oder?
Es ist pure Freude. Es ist geradezu ansteckend, die Freude. Es ist so, als würden sich Seelen im kosmischen Raum treffen und spielen. Und es geschieht einfach. So ganz einfach. Man muss die Sprache nicht bedienen, um die Heilung zu kreieren oder einen geistigen Raum zu öffnen. Es geschieht einfach. Die Kinder sind auch offen dafür.
Wie sieht das praktisch aus? Also geht es einfach nur darum, mit denen zu sein?
Ja.
Also du brauchst gar nicht zu denen zu sprechen, oder?
Ja. Manchmal nur ein paar Sätze oder so. Etwas kurz einzuordnen und dann geschieht es schon. Es geht nicht um mich, es geschieht einfach durch den Raum. Und dieses persönliche Ich ist nicht da oder macht gar nichts. Ich kann es nicht anders ausdrücken oder beschreiben.
Und du bekommst dann Feedback, also wie es den Kindern geht danach, oder?
Ja, oftmals erfahren sie unmittelbar Erleichterung und auch schwere Krankheiten verschwinden, Asthma, Neurodermitis, all diese Dinge, die doch sehr einschränkend natürlich waren für diese jungen Wesen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass momentan mein Schwerpunkt vor allem darum liegt, in diese geistige Schulung mit Menschen zu gehen, so dass sie die Heilung selbst hervorrufen können, so dass Eltern ihren Kindern immer durch ihre Verbindung Heilung schenken können. Es geht mir nicht mehr so sehr darum, um etwas zu heilen, sondern um diese Heilung möglich zu machen, dass jemand unabhängig für sich immer verbunden ist und das für sich selbst kreiert. Es ist wie eine Erweiterung aus den letzten 10 Jahren. Somit ist dieses Treffen von einzelnen Menschen fast nicht mehr möglich, weil es einfach so viele sind. Und es geht jetzt eher darum, Ausbildung zu geben oder Gruppen zu treffen und dann die Möglichkeiten in den Raum zu bringen für jeden Menschen.
Sind das oft Menschen aus heilenden Berufen, oder?
Zum Beispiel, ja. Auch die schon Vorbildung haben oder Yoga-Lehrer, die natürlich schon sehr offen sind, aber auch Künstler, Galeristen, Schauspieler aus allen Bereichen. Und das ist für mich auch das Schöne, dass es ein Wachstum ist durch alle Bereiche hindurch, dass dieser heilende Bereich oder Berufszweig sich öffnet und durch alle Bereiche strömt. wenn wir uns vorstellen, dass wir alle an diesem Gesellschaftssystem bauen, ist es natürlich eine Größe, die wir durchbrechen können, wenn nicht nur heilende Menschen ihre Kraft und ihre Heilung in das Instrument der Heilung für andere hineinbringen, sondern jeder Bereich heilend sein kann. Eine Galerie, ein Kunstwerk, ein Theaterstück, eine Architektur, ein Brot, ein gutes Restaurant, alles kann Heilung sein. Es ist, die Hülle ist nicht wesentlich. Es geht um den energetischen Inhalt, um das, was eigentlich vermittelt wird.
Wie muss der Mensch sein, der das kreiert? Also muss da einfach nur eine bestimmte Offenheit sein oder muss der heil sein? Oder ja, wie funktioniert das?
Ich glaube, unsere Heilung geschieht dadurch, wenn wir in diese Verbindung gehen und das als Intention haben, zu senden, zu geben. Egal, durch was wir gerade tun. Und das heilt allein schon, diese Verbindung und diese wohlwollende Ausrichtung. Und wenn wir lernen, nicht mehr mit dem Willen zu entscheiden, mit der Starre, mit der Widerspenstigkeit, mit den Ego-Strukturen in uns, sondern diese befrieden und ruhen lassen und in dieses Ganze gehen, in dieses große Ganze, was wir sind. Daraus kreiert sich dann eine ganz andere Kraft, eine heilende, ewige Kraft, die selbst Zellen reparieren kann, aber natürlich auch gesellschaftliche Strukturen reparieren kann und Seelen, geistige Räume reparieren kann.
Hast du ein Beispiel für gesellschaftliche Strukturen, die dadurch geheilt werden können?
Ich glaube, allein wenn viele Menschen ihre Ernährung umstellen, können wir gesellschaftliche Strukturen heilen. Wenn wir das Bewusstsein entwickeln, dass eine Umstellung der Ernährung es möglich macht, dass viel mehr Menschen auch essen können oder keine Gewalt mehr gegen Tiere da sein muss. Und das ist auch schon eine große gesellschaftliche Verwandlung. Mit diesem Bewusstsein werden wir Frieden, wir werden Sanftmut. Wir werden ein Gefühl haben, dass es nicht nur um dieses Ich geht, sondern um viel mehr. Dieses Ich ist nicht vorhanden, ist unwesentlich dabei. Es ist der kleinste Bereich.
Ja, viele sprechen ja auch nur von einem scheinbaren Ich, was eigentlich nur eine Illusion ist, die aber so in der Aufmerksamkeit steht bei vielen Menschen.
Ja. Ich denke, dass unsere Gesellschaft neue Absprachen treffen könnte. Was ist wichtig? Wo wollen wir uns hinbewegen? Wie entwickeln wir wirklich Nachhaltigkeit? Wie und welche neuen Schulsysteme können wir schaffen? Und wie können wir entspannten Raum in den Städten kreieren? All das ist sehr wichtig, Brennpunkte zu vermeiden. Natürlich auch finanzielle Unterstützung für Menschen, die es gerade brauchen und so weiter.
Gibt es da eine politische Richtung, denen du das denen du das zutraust?
Dazu kann ich gar nichts sagen. Ich sehe es eher energetisch. Ich glaube, es ist immer noch sehr enge Denkstrukturen vorherrschen in diesem politischen Raum. Und vielleicht kommen die Veränderungen auch von anderen Menschen, nicht von den Politikern. Aber es ist ein Geschenk. Wir leben in einem friedvollen Land. Wir haben schon lange Frieden. Und es ist großartig. Viele Menschen haben ein Dach über den Kopf, können sich ernähren, haben eine Ausbildung. Es ist Dankbarkeit, dass wir hier sein können.
Viele Menschen können reisen und in anderen Kulturen sein und dadurch Erfahrungen machen, den Horizont erweitern. Ja.
Wenn alle Bedürfnisse gedeckt sind, können wir uns der Spiritualität zuwenden. Als Gesellschaft. Und das, da kommen wir gerade hin.
Bist du auch schon in Indien gewesen?
Nein, ich war in Japan und Thailand, Sri Lanka, Philippinen, Brasilien. Aber Indien wird mein nächstes großes Reiseziel sein.
Wie ist das so, in eine fremde Kultur einzutauchen?
Interessant, abenteuerlich, schön, faszinierend, erweiternd. Und die Erde hat wunderschöne Orte. Vielfalt und so viel zu geben. Ich glaube, das Reisen uns erweitert den Horizont und uns auch sanfter macht. Nachdem ich aus Sri Lanka zurückkam, ist mir unser Reichtum hier in Berlin aufgefallen. Sehr stark und auch die Sauberkeit der Stadt.
Hast du in Asien auch Menschen getroffen, die irgendwie spirituell für dich wichtig waren? Oder?
Ja, mitunter habe ich geistig arbeitende Menschen oder spirituelle Menschen aufgesucht. Oft waren es auch einfach Reisen, um mein Land zu fühlen, etwas Neues zu sehen. Und diese Faszination Erde leben zu können.
Spürst du bewusst in jedem Land so die unterschiedliche Kultur, also jetzt nicht nur im Äußeren, sondern irgendwie im Wesen oder energetisch?
Sehr stark. Sehr stark. Ja, es ist einfach natürlich mit all diesen geöffneten Sinnen oder Möglichkeiten ein viel umfassender Eindruck, was geschieht und welche Vielfalt wir leben können durch diesen Ausdruck. Den wir dem geben.
Ja. Hast du noch ein Thema? Oder kommt da noch was hoch, was dir am Herzen liegt, worüber du sprechen möchtest, kannst?
Besondere Zeit und Jeder Mensch ist geradezu eingeladen, mitzugehen, diese Widerstände in sich nicht mehr zu beantworten, sondern Antworten zu finden in den alten Kulturen, zum Beispiel über Japan, über Mantras, über Meditation, über Gebete, über Versenkung. Die Tradition oder die Form ist vollkommen unwesentlich. Es geht darum, zu erkennen, dass wir immer zu der gleichen Quelle kommen, durch alle Wege. Und das ist das, was wirklich zählt. Und wenn wir dorthin gelangen und in Verbindung gehen, haben wir die Möglichkeit, aus diesem reinen, ewigen Sein unser Körpersystem, Geistsystem und auch unsere Seele zu klären, zu erneuern, zu erweitern und in einen wirklich großen Kontext der Verbindung zu gehen. Und dieses Leben fühlt sich dann sehr schön an. Sehr gesegnet von der Liebe, Freiheit und auch die äußeren Formen, auch wenn sie zunächst einmal in der Veränderung kollabieren, wachsen in neue Samen heran, die wir gesetzt haben und werden zu starken neuen Möglichkeiten, die uns auch ernähren und uns ganz woanders hinbringen. Ich denke, wir sollten uns alle auf den Weg machen, um das für uns erschaffen zu können. Diese Vorstellung, dass alles reine Energie ist und die Materie nur ein Moment der Verdichtung. Wenn wir das immer wieder verinnerlichen und uns als Wesen sehen, die permanent Energie erzeugen. Wir selbst entscheiden, wie diese Energie ist, ob sie aus einem kleinen Aspekt von Schmerz und Halten wollen erscheint oder aus einer tiefen, inneren, ewigen Substanz. Und dann wird es dieser Flow, das Leben bekommt diese Weichheit, diese Schönheit, nach der wir uns alle sehen. Das erscheint, was sich unsere Seele wünscht, was uns innerlich reich macht und uns beschenkt. Das ist meine Erfahrung, das beobachte ich auch bei den Menschen, die sich diesem hingeben. Und bei allen spirituellen Menschen. Oft kommen sie zunächst in einen Moment der starken Veränderung, dass die Resonanz, die vorher die Dinge zu ihnen brachte, nicht mehr funktioniert. Diese Resonanz löst sich auf und es erscheinen neue Formen, die aber erst heranwachsen müssen. Das sollte uns nicht abschrecken oder beängstigen. Wir werden dadurch getragen. Und dieser Moment des Einsseins ist immer da. Und gleichzeitig ist immer die Ebene der Wesenheit, der Form, der Individualität da. In dieser Struktur der Wesenhaftigkeit und Individualität existieren unvorstellbar viele Wesen, die nicht diese Körperlichkeit haben wie wir, aber da sind. Und wir kennen diese Wesen aus allen Mythen, als Götter, als Wesen, als Devas, als Engel, als sie sind alle da. Und gleichzeitig ist es immer dieses Nichts, dieses Eins. Und das Eins, dieses Nichts ist auch alles. Es ist kein Widerspruch. Somit sind auch alle Widersprüche nicht wirklich da in den Traditionen oder Wegen. Es ist alles eins. Es ist überall um uns herum belebter Raum. Voller Schönheit, voller Wesen, voller Information. Und natürlich auch voller Destruktion, wenn wir diese abgesondert haben. Alles, was wir in den Raum geben, ist mit uns magnetisch und kommt irgendwann zu uns zurück und noch in großer, verstärkter Form, weil es sich mit anderen ähnlichen Feldern verbunden hat, wie ein Bumerang. Und wir können entscheiden, diesen Bumerang dann umzuwandeln in Licht und in Liebe. Und es wird uns alles zur Verfügung stehen, was wir dazu brauchen. Wir können von diesen energetischen Wesen Hilfe anfordern, so wie die Traditionen es beschreiben. Und wenn wir keine Vorstellung dazu haben, denken wir uns, unser Geist ist hochkreativ. Alles, was wir mit unserem Geist formen, existiert als energetischen Abdruck bereits. Es ist da. Wir brauchen es nur zu denken. Und der energetische Abdruck ist bereits gegeben. Und wenn wir an eine Gottheit denken, formen wir diese. Selbst wenn sie nicht da sein soll. Wir sind höchst schöpferische Wesen. Und ich denke auch, dass es uns einfacher fällt, in Energien zu denken, als in Wesenhaftigkeiten. Es ist unsere Zeit mehr gemäßer Weg.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich.